Deutschland wird künftig mehr Wasserstoff brauchen, als hierzulande hergestellt werden kann. Schließlich gilt Wasserstoff als entscheidend wichtig, um Industriebranchen wie Stahl oder Keramik klimaneutral zu machen, die nicht einfach auf Strom aus erneuerbaren Energien umgestellt werden können. Und auch im Verkehr oder in Kraftwerken soll Wasserstoff zum Einsatz kommen. Die Bundesregierung hat deshalb jetzt eine Importstrategie für Wasserstoff beschlossen. Diese soll Deutschlands Versorgung mit Wasserstoff sichern und entscheidend dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen. Wie das gelingen soll, woher der gefragte Stoff kommen soll und welche Kompromisse auf diesem Weg eingegangen werden, das diskutiere ich heute in der neuen Folge von Energieschub mit unserem TÜV Nord Energieexperten Silvio Konrad. Mein Name ist Annika Burchardt. Silvio, wenn wir uns die Importstrategie anschauen, was sind die wichtigsten Punkte?
Ja, hallo Annika. Die Importstrategie wurde von der Bundesregierung beschlossen. Lass mich kurz erläutern, was da die wichtigsten Eckpunkte sind. Erstens, Deutschland wird mittel- und langfristig einen Großteil seines Wasserstoffbedarfs durch Importe decken müssen und zu den großen Wasserstoffimporteuren weltweit zählen. Deutschland strebt damit eine nachhaltige, stabile und auch sichere und vor allem diversifizierte Wasserstoffversorgung an, um die nationale Wirtschaft hier in Deutschland zu dekarbonisieren und die gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Um den schnellen Hochlauf der Wasserstoffnutzung zu ermöglichen, beschränkt sich die Strategie, die jetzt beschlossen wurde, nicht nur auf Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, sondern schließt auch kohlenstoffarmen Wasserstoff und seine Derivate ein. Was sind Derivate? Das sind Substanzen, die auf Wasserstoff basieren oder aus Wasserstoff hergestellt wurden, wie beispielsweise Ammoniak, Methanol oder strombasierte sogenannte synthetische Kraftstoffe. Der parallele Aufbau von Importinfrastrukturen für Pipeline und oder für Schifftransporte wird intensiv vorangetrieben. Pipelines sind besonders da kostengünstig für den Transport von Wasserstoff, während Derivate bevorzugt per Schiff transportiert werden. Des Weiteren ist die Unterstützung für die Schaffung einer zuverlässigen Nachfrage, den Aufbau der Importinfrastruktur, der Häfen, der Pipelines und die Einhaltung ambitionierter Nachhaltigkeitsstandards ein wesentliches Element der Strategie. Es werden Förderprogramme und auch Garantieinstrumente für die notwendigen Wasserstoffprojekte bereitgestellt. Die Bundesregierung plant, die Lieferquellen für Wasserstoff breit zu diversifizieren und arbeitet hierzu bereits seit langer Zeit in Bi-, aber auch in multilateralen Formaten mit zahlreichen Partnern rund um den Globus zusammen. Und last but not least, es wird natürlich auch eine gezielte Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen rund um dieses wichtige Thema Wasserstoffimporte geben.
Eine Sache frage ich mich dabei ja noch. Deutschland soll künftig einer der größten Wasserstoffimporteure weltweit werden, heißt es. Warum ist das so? Haben wir als Industrieland so viel Bedarf? Wollen wir ein zentraler Hub für Europa werden? Gibt es denn überhaupt genug für alle oder wird Wasserstoff ein knappes Gut sein, um das sich alle reißen?
Deutschland als Industrienation war, ist und bleibt ein Nettoenergieimportland. Heute decken wir unsere Bedarfe im Wesentlichen aus fossilen Energiequellen. Das Ziel ist aber, diese fossilen Energiequellen zu ersetzen. Und Wasserstoff, das haben wir schon mehrfach jetzt diskutiert, kommt dabei eine zentrale Schlüsselrolle bei. Deutschland strebt also an, eine führende Rolle bei der Nutzung von Wasserstoff als sauberer Energieträger einzunehmen und plant, große Mengen an grünem Wasserstoff zu importieren, um den Bedarf an nachhaltiger Energie zu decken. Das ist Teil der Bemühungen, den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu unterstützen und die Abhängigkeit von diesen fossilen Brennstoffen zu verringern. Und als Industrieland mit einer starken Stahl-, Chemie-, Kraftwerksindustrie sowie dem wachsenden Bedarf an sauberen Energieträgern für den Verkehrssektor oder auch für die Wärmeprozesse, da besteht in Deutschland ein ganz erheblicher Bedarf an Wasserstoff. Die geplante Nutzung von Wasserstoff als Energieträger in den verschiedenen Industriezweigen und im Verkehrssektor erfordert einfach große Importmengen. Wir werden auch gleich nochmal darauf kommen und sagen, wie viel wir brauchen werden. Deutschland strebt weiterhin an, eine zentrale Rolle als Wasserstoffhub für Europa einzunehmen, indem es dann eine wichtige Drehscheibe für den Import, Verteilung und den Handel von Wasserstoff in der europäischen Region bildet. Das könnte natürlich dazu beitragen, die Energiewende in Europa weiter zu unterstützen und auch den Aufbau einer grenzüberschreitenden Wasserstoffwirtschaft zu fordern. Angesichts des steigenden globalen Interesses an grünem Wasserstoff und der begrenzten Kapazitäten für Produktion und Transport von grünem Wasserstoff besteht tatsächlich die Möglichkeit, da stimme ich dir zu, dass Wasserstoff zu einem knappen Gut werden kann. Die wachsende Nachfrage nach grünem Wasserstoff führt zu einem verstärkten Wettbewerb um diese Ressource. Das veranschaulicht aber auch nochmal die Bedeutung von verlässlichen Partnerschaften und einer nachhaltigen Nutzung dieser kostbaren Wasserstoffimporte.
Dann machen wir es doch mal ganz konkret. Wie sieht denn die aktuelle Schätzung aus? Wie viel Wasserstoff brauchen wir denn künftig und wie viel davon müssen wir wohl importieren?
Also die Bundesregierung erwartet laut der Strategie im Jahr 2030, das ist quasi übermorgen, für Deutschland einen Bedarf an Wasserstoff und Derivaten im Bereich von 95 bis 130 Terawattstunden. Und diese Wasserstoffnachfrage soll dann weiter steigen bis zum Jahr 2045, also nochmal 15 Jahre obendrauf, auf etwa 360 bis 500 Terawattstunden für Wasserstoff und 200 Terawattstunden für Wasserstoffderivate. Das ist also die vier- bis fünffache Menge dessen, was in 2030 erwartet wird, in nur 15 Jahren. Das ist natürlich dann aber auch abhängig von Faktoren wie der Preisentwicklung und der Verfügbarkeit. Bedarfe gibt es laut dieser definierten Strategie vor allem in der Stahlindustrie, der Grundstoff, der Petrochemie und natürlich auch in der Mobilität und Logistik sowie bei den Kraftwerken. Und das ist auch die Reihenfolge der Prioritäten, so wie sie jetzt in der Strategie festgeschrieben wurde.
Das sind ja ganz schöne Mengen, über die wir da sprechen. Der Bedarf an Wasserstoff und seinen Derivaten, also Ammoniak oder Methanol, soll also im Jahr 2030, und das ist ja schon in 6 Jahren, 95 bis 130 Terawattstunden betragen. Um das mal größenmäßig ein bisschen einzuordnen, 100 Terawattstunden sind etwa ein Fünftel des gesamten jährlichen Stromverbrauchs Deutschlands. Wie viel von dieser riesengroßen Menge, die da kommen soll, muss denn nach Angaben der Bundesregierung künftig importiert werden?
Ja, man geht davon aus, dass langfristig etwa ein Drittel des Bedarfs im Lande selbst produziert werden kann. Natürlich auch unter Nutzung der Quellen aus den erneuerbaren Energien. Wir sehen aus dem Wirtschaftsministerium, dass die benötigten Importmengen für Wasserstoff 2030 bei 50-70% des Bedarfs liegen werden. Das ist eigentlich keine Überraschung, weil Deutschland auch in der Vergangenheit ca. 70-75% seines Energiebedarfs aus Quellen im Ausland gedeckt hat. In der Anfangsphase wird es übergangsweise kohlenstoffarmen, beispielsweise blauen Wasserstoff geben und natürlich auch die Derivate werden mit einbezogen sein, weil es zunächst mal eine verlässliche Versorgung mit Wasserstoff aus den erneuerbaren Energienquellen in so ausreichenden Mengen so schnell nicht zu gewährleisten sein wird. Und es wird daneben natürlich auch eine finanzielle Förderung der Wasserstofferzeugung geben, mit ganz klarem Fokus auf diese sogenannten grünen Wasserstoffe und die Derivate wie Ammoniak und Methanol, um auch ganz klar zu vermeiden, dass es hier irgendwelche Lock-in-Effekte gibt.
Um das nochmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zu erläutern, der grüne Wasserstoff ist ja der, der aus erneuerbaren Energien produziert wird. Und der blaue Wasserstoff ist dann der, der aus Erdgas beispielsweise produziert wird, wo aber das entstehende Kohlendioxid abgespeichert, abgefangen, unter der Erde verpresst oder anderweitig genutzt wird, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt.
Ja, da können wir nochmal auf die letzte Folge vom Podcast verweisen. Damals hatten wir genau über dieses CCS und CCU ja auch gesprochen, das Carbon Capture, Storage and Utilization.
Genau, das kann man da gut nochmal nachhören. Kommen wir nochmal zurück zur Importstrategie. Was steht denn da drin, woher dieser Wasserstoff bzw. seine Derivate kommen sollen?
Ja, das ist eine gute Frage und da hat BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und auch das Bundeskanzleramt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eine ganze Menge Arbeit investiert. Die Bundesregierung hat zahlreiche bilaterale Wasserstoffkooperationen geschlossen. Partnerländer wie Australien, Chile, Namibia, Saudi-Arabien, Südafrika oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate seien genannt. Das sind natürlich Länder, die speziell ein großes Potenzial auch für Solarenergie haben. Das sind aber auch Entwicklungs- und Schwellenländer, bei denen man ganz klar von dem Aufbau dieses Wasserstoffmarktes auch die Schaffung von lokalen Wertschöpfungsketten und qualifizierten Arbeitsplätzen sich erhofft. Die Bundesregierung setzt sich dabei ganz klar für die Einhaltung von Umwelt-, Sicherheits- und Sozialstandards ein und hat beispielsweise einen ersten Einkaufsvertrag jetzt auch schon geschlossen zur Einfuhr von Wasserstoff. So sollen in den Jahren von 2027 bis 2032 per Schiff aus Ägypten mindestens 250.000, 260.000 Ammoniak kommen. Die werden erzeugt werden aus erneuerbaren Energien. Da gibt es eine Solar- und Windkraftwirtschaft, die gerade im Aufbau in Ägypten begriffen ist. Da bringen wir uns von der TÜV Nord Group insbesondere was die Solarparks betrifft, auch sehr, sehr aktiv ein. Unternehmen in Deutschland können für die Abnahme dieses Wasserstoffs oder der Derivate dann bieten. Den Zuschlag bekommt immer der, der den höchsten Preis bietet. Und die erwartete Lücke, die dann möglicherweise noch besteht zwischen dem Angebots- und Verkaufspreis, soll über entsprechende Fördermechanismen, Fördertöpfe ausgeglichen werden. Wenn man sich den Produktionspreis des Ammoniaks mal anschaut, nur um ein Beispiel zu nennen, dann werden es so 800 Euro pro Tonne sein, zuzüglich der Transportkosten. Der Wert dieser Lieferungen, die da aus Ägypten kommen sollen in den nächsten Jahren, beträgt ca. 300 Millionen Euro.
Okay, also wir haben jetzt mindestens 259.000 Tonnen Ammoniak, die da kommen sollen. Die kosten ungefähr 800 Euro pro Tonne. Ist das denn ein guter Preis? Ist das wettbewerbsfähig?
Ich denke schon, mit einer Pilotausschreibung, die jetzt von der Bundesregierung auch vorangetrieben wird, werden die Kosten für Produktion von grünem Ammoniak erstmalig auch konkreter benannt. Und auf der Basis des Ammoniakpreises kommt man auf ungefähr 4,50 Euro Produktionskosten pro Kilo Wasserstoff. Beim Einsatz von Erdgas, nochmal eine neue Farbe, die wir eben schon mit Grün und Blau beschrieben hatten, also dann mit dem grauen Wasserstoff, sind es etwa 3 bis 4 Euro. Und die möglichen Verluste beim Weiterverkauf werden dann durch staatliche Förderung ausgeglichen. Da gibt es Förderprogramme wie H2 Global, die einen international funktionierenden Markt für grünen Wasserstoff zum Ziel haben. Und gemeinsame Ausschreibungen sind weiterhin auch geplant mit den Niederlanden und Kanada, insbesondere um dann auch die Mengen für größere Einkäufe abzusichern.
Aus Ägypten kommt jetzt also Wasserstoff per Schiff zu uns. Mhm. Von Dänemark aus soll bis 2028 eine Pipeline Wasserstoff zu uns nach Deutschland bringen. Und wir werden ja noch aus vielen anderen Ländern Wasserstoff beziehen. Wie werden denn da die Transportwege aussehen?
Ja, wichtig ist, dass man da flexibel ist und dass man eine Reihe von Optionen hat, weil Energieversorgung hat ja auch immer einen Sicherheitsaspekt. Deswegen ist diese Diversifizierung absolut notwendig. Ab 2030 könnte eine Pipeline Wasserstoffimporte aus Norwegen ermöglichen. Man prüft gerade den Bau einer entsprechenden Verbindung zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien. Wenn ich weiter Richtung Süden schaue, dann kann möglicherweise ein vorhandenes oder entsprechend umgebautes, umgewidmetes Erdgas-Pipeline-Netz genutzt werden. Hier gibt es Möglichkeiten zur Anbindung an Algerien, Tunesien, Italien und Österreich. Und für den Schiffstransport sollen geplante Flüssiggas-Import-Terminals, LNG-Terminals an den deutschen Küsten, die ja schon existieren oder weiter im Aufbau sind, so konzipiert werden, dass diese nach der verflüssigten Erdgasnutzung auch für Wasserstoff und Derivate für die Anlandung genutzt werden können.
Eine Besonderheit dieses entstehenden Wasserstoffmarktes ist ja auch, dass es nicht so richtig von alleine läuft. Also es gibt es nicht in genügender Menge, es gibt noch kein bestehendes Preisgefüge, es gibt noch keine festen Abnehmer. Es muss also doch erstmal ein bisschen auf den Weg gebracht werden. Deshalb beschreibt die Importstrategie auch eine lange Liste von Fördermaßnahmen. Die einen fördern den Einsatz von Wasserstoff und seinen Derivat in der Industrie, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Da gibt es dann sowohl finanzielle Anreize, wenn ich da mal reinschaue, als auch feste Vorgaben, zum Beispiel klimafreundlichere Kraftstoffe beizumischen. Andere Förderinstrumente sollen den Aufbau der nötigen Infrastruktur beschleunigen, zum Beispiel für Häfen, Pipelines oder Speicher. Dann gibt es die Bestrebung, einheitliche Zertifizierung weltweit einzuführen. Auch das soll gefördert werden. Diese Zertifizierungen sollen dann zweifelsfrei belegen, aus welchen regenerativen Quellen der produzierte Wasserstoff tatsächlich kommt. Und nicht zuletzt soll auch die internationale Zusammenarbeit gefördert werden. Aus dieser riesenlangen Liste kannst du uns vielleicht 2, 3 Förderinstrumente näher erläutern, die aus deiner Sicht besonders interessant sind?
Ja, das will ich ganz gerne tun. Du hast es ja schon genannt. Es gibt finanzielle Förderinstrumente, die sollen einen Anreiz schaffen bei den Abnehmern für den Einsatz von Wasserstoff und Derivaten. Aber es gibt auch Förderinstrumente, um das internationale Angebot, also die Produzentenseite von H2 und Derivaten, dann auch entsprechend zu fördern. Man kann, ich habe es eben schon mal kurz genannt, als repräsentatives Beispiel in beiden Kapiteln H2 Global nehmen, ein Förderinstrument mit einem sogenannten Doppelauktionsmechanismus, das seit 1,5, 2 Jahren am Start ist. Ein Doppelauktionsmechanismus ist ein Verfahren, wo man in den Auktionsmärkten es entsprechend anwendet, um Käufern und Verkäufern die Möglichkeit zu geben, gleichzeitig Gebote abzugeben, um den Preis für ein Gut oder für eine Dienstleistung festzulegen. können also in diesem Doppelauktionsmechanismus sowohl der Käufer als auch der Verkäufer Angebote einreichen. Das System gleicht dann automatisch diese entsprechenden Kauf- und Verkaufsangebote ab, um den besten Preis zu ermitteln, zu dem die Transaktionen dann stattfinden können. Und H2 Global wird damit ein zentrales Instrument, um den Einkauf von Wasserstoff für Deutschland aus dem außereuropäischen Ausland zu ermöglichen. Wir selber von TÜV Nord waren für H2 Global mit einer Studie zu internationalen Standards auch tätig, haben da also mitgeholfen, diese Dinge weiter voranzutreiben und haben für diese Arbeit beispielsweise im letzten Jahr im November auch den German Renewables Award vom Cluster Erneuerbare Energien hier in Hamburg bekommen, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Eine weitere wichtige Maßnahme in dem Kapitel Förderung entlang der Wertschöpfungskette sind die sogenannten Important Projects of Common European Interest oder kurz IPCEI genannt. Seit 2020 eigentlich ist dieses Thema am Start. Da gab es jetzt in 2024 auch die ersten Entscheidungen. Kann mich noch erinnern, zu Beginn waren so 260, 270 Projekte am Start. Man hat jetzt eine Entscheidung getroffen hier in Deutschland im Rahmen des europäischen Förderrahmens, ich glaube 29 Projekte konkret auch zu fördern. Es geht immer um die Unterstützung von groß angelegten und auch grenzüberschreitenden Wasserstoffprojekten, die wirklich einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und vor allem, das ist ja das ultimative Ziel, zur Klimaneutralität leisten. Projekte müssen innovativ sein. Wir müssen schon ein Risikoprofil haben, also da wird nicht alles gefördert. Wir sehen ja an den Zahlen, dass gerade mal 10% der ursprünglich beantragten Projekte dann jetzt auch tatsächlich die Förderung bekommen haben. Und es muss natürlich, wie schon mal gesagt, einen signifikanten Beitrag zu den Zielen im Bereich Klima- und Umweltschutz leisten. Und über 20 Mitgliedstaaten sind mittlerweile mit mehr als 100 Unternehmen an diesen Projekten beteiligt. Es gibt also zahlreiche Projekte, die sich in der Entwicklung befinden, von der Erzeugung von grünem Wasserstoff bis hin zur Schaffung von Infrastrukturen für den Transport und die Speicherung. Und da geht es wirklich um große Summen, die auch notwendig sind, um diesen Markthochlauf mit zu unterstützen. Da sind mehrere Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln und auch privaten Investitionen bereitgestellt worden für die verschiedenen Projekte. Erste Projekte sind gestartet, zeigen auch Fortschritte, insbesondere bei der Technologieentwicklung, beim Auf- und Ausbau der Produktionskapazitäten, vorrangig von grünem Wasserstoff. Und Wirtschaftsminister Habeck hat Mitte Juli eine Reihe dieser Förderbescheide übergeben. Und auch hier in Hamburg in dem Projekt Hamburg Green Hydrogen Hub, das ist ein 100-Megawatt-Elektrolyseur am Standort Hamburg-Moorburg, geht es um die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Das passiert in Kombination mit einer Trailerstation für den Abtransport von grünem Wasserstoff zu den industriellen Verbrauchern. Und diese Projekte sollen bis 2030 wirklich maßgeblich zur Skalierung der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa beitragen, um die Klimaziele zu erreichen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter zu reduzieren.
Das finde ich unglaublich spannend, wie man da so einen neuen Markt in der Entstehung sehen kann, wie man wirklich sieht, wie da Projekte entstehen und vorankommen, wie sich jetzt wirklich konkret was tut. Wenn wir jetzt wieder zur Importstrategie zurückkommen, da wurden natürlich seit der Veröffentlichung auch einige Kritikpunkte laut. Einige bemängeln, dass es noch nicht konkret genug sei, wie viel Wasserstoff zu welchen Preisen bereitsteht, damit Unternehmen tatsächlich planen und investieren können. Da geht es also um den Punkt der Planungssicherheit. Andere wünschen sich keine Kompromisse und dass tatsächlich nur grüner Wasserstoff zum Einsatz kommt und nicht, so wie jetzt in der Strategie beschrieben, wir haben es eben auch schon besprochen, auch kohlenstoffarmer blauer Wasserstoff. Da geht es also um den Nachhaltigkeitsaspekt und um den Klimaschutz. Wie bewertest du das denn, Silvio?
Ja, du hast schon gesagt, die Importstrategie, so wie sie jetzt vorliegt, zeigt ein klares Bekenntnis zur Förderung von nachhaltigem Wasserstoff als einem wichtigen Baustein der Energiewende. Verliert aber, und das ist für mich der wichtige Punkt, nicht die Bedeutung eines zügigen Markthochlaufs aus den Augen, wo man dann auch Kompromisse machen muss, wo man dann auch, ich will es nicht Abstriche nennen, aber wo man auch über Zwischenschritte ganz klar einen entsprechenden Fortschritt vorantreiben muss. Es bleibt immer dabei, wichtig und notwendig zu wissen, dass die Strategie die Bedeutung von Nachhaltigkeit, technischer Machbarkeit und Integration von vorhandener sowie Aufbau von neuer Infrastruktur berücksichtigt. Es legt einen klaren Fokus, diese Strategie, auf Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, regulatorischen Anforderungen, hast du es eben genannt, aber auch auf die Förderung von verlässlichen Partnerschaften mit den entsprechenden Anbietern, mit den Partnern im Ausland zugrunde. Und die geplanten Maßnahmen zur Umsetzung der Importstrategie berücksichtigen notwendige Schritte zur Risikominimierung. Man betritt da auch ein Stück weit Neuland. Man muss diese Förderinstrumente weiter ausgestalten. Man muss sicherlich im regulatorischen Bereich auch weitere Rahmenbedingungen schaffen. Wir reden jetzt mal über eine Strategie, die den Handlungsrahmen schafft. Und dann natürlich immer wieder im Fokus behalten, dass wir eine technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit sicherstellen. TÜV Nord und ich persönlich begrüße diese Strategie. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Wasserstoffwirtschaft. Und die brauchen wir.
Danke für die Einordnung. Dann werden die erhofften Wasserstoffimporte und der konkrete Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur jetzt hoffentlich immer mehr Fahrt aufnehmen. Denn wenn man ehrlich ist, bleibt auch nicht viel Zeit bis 2030. Ich freue mich jedenfalls, jetzt jeden Tag neue Wasserstoff-News zu lesen und die dann natürlich auch in den kommenden Folgen unseres Podcasts Energieschub mit dir zu diskutieren, Silvio.
Ja, da hast du absolut recht. Und nochmal, diese Importstrategie ist ein wichtiger Baustein, aber es kommt auf das Gesamtbild an. Und wir haben beim letzten Mal über Wasserstoffbeschleunigungsgesetze gesprochen und das ist im Mai gekommen. Wir haben über das Wasserstoffkernnetz gesprochen. Da ist jetzt von den Ferngasnetzbetreibern im Juli der Antrag an die Bundesnetzagentur gegangen. Die werden in den nächsten 2 Monaten darüber entscheiden. Wir haben jetzt im August die H2-Importstrategie, die Wasserstoffimportstrategie. Das zahlt alles ein auf das Gesamtbild und da kommen wir voran. Und TÜV Nord investiert in diese Themen auch viel Zeit, Kraft und Geld. Wir haben unsere geschäftsbereichsübergreifende Innovationsplattform HydroHub aufgebaut, um diese Themen auch immer wieder zu begleiten, zu unterstützen für Kunden im In- und Ausland. In dieser Plattform im HydroHub beschäftigen sich in Ergänzung zu einer Vielzahl von weiteren Kolleginnen in den operativen Einheiten ein gutes Dutzend an Kollegen, Expertinnen mit all diesen Themen rund um Wasserstoff, Infrastruktur, Import und Export, H2-Readiness, du hast es vorhin angesprochen, Wasserstoffzertifizierung, Entwicklung von Herkunftsnachweisen, um mitzuhelfen, dass wir Produkte und Dienstleistungen haben, die diesen Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz, dieses Thema Wasserstoff, auch sicher, zuverlässig und qualitativ hochwertig gestalten. Und darauf freue ich mich, diese Dinge auch weiter zu begleiten, weiter zu diskutieren und weiter vom Hintergrund auch zu beleuchten. Vielen herzlichen Dank.
Das werden wir weiter begleiten. Vielen Dank, Silvio. Vielen Dank fürs Zuhören.